Deutschlandfunk.
18 Uhr, die Nachrichten, zunächst die Übersicht. Die FDP fordert die Ampelkoalition zu einer Richtungsentscheidung in der Wirtschaftspolitik auf. Audi beendet seine Autoproduktion in Brüssel. Die Ukraine vereinbart einen engeren Austausch mit Südkorea als Gegengewicht zur Militärkooperation zwischen Russland und Nordkorea. Die Meldungen im Einzelnen. Nach Beratungen mit Unternehmervertretern dringt Bundesfinanzminister Lindner auf eine Stärkung des deutschen Wirtschaftsstandorts. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung müssten ohnehin gemeinsame Antworten auf die konjunkturelle Misere gefunden werden, sagte der FDP-Vorsitzende in Berlin. Das Wachstum in Deutschland sei zu gering, auch wegen zu viel Bürokratie und staatlicher Regulierung. FDP-Fraktionschef Dürr forderte die Ampelkoalition zu Richtungsentscheidungen in den kommenden Wochen auf. Arbeitgeberpräsident Dulger erklärte, nach dem politischen Schaulaufen müsse man nun ins Handeln kommen und liefern. Das Treffen war eine Reaktion auf eine Veranstaltung mit Industrievertretern und Gewerkschaftern, zu der Bundeskanzler Scholz für heute eingeladen hat. Mittelstandsvereinigungen kritisierten daraufhin, nicht berücksichtigt worden zu sein. Der Autohersteller Audi will die Produktion im Werk Brüssel Ende Februar nächsten Jahres einstellen. Das teilte das Unternehmen dem Betriebsrat und den Gewerkschaften mit, wie die deutsche Presseagentur berichtet. Audi erwägt schon länger, das Werk Brüssel zu schließen und berät, wie in Belgien gesetzlich vorgeschrieben, mit Betriebsräten und Gewerkschaften seit Monaten darüber. Mit einem potenziellen Investor liefen noch Gespräche, hieß es. Die Fabrik mit 3000 Beschäftigten fertigt nur ein einziges Modell, einen elektrisch angetriebenen Großraum-Pkw. Audi gehört zum Volkswagen-Konzern, der in einer Krise steckt. In Deutschland stehen Werksschließungen und Stellenabbau im Raum. Am ersten Tag der Warnstreiks im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben sich nach Angaben der IG Metall bundesweit über 70.000 Beschäftigte beteiligt. Arbeitsniederlegungen gab es demnach etwa bei BMW in Leipzig, Porsche in Stuttgart, ZF in Brandenburg an der Havel, Mercedes in Berlin, VW in Osnabrück, Bosch in Hildesheim, Siemens Mobility in Irxleben sowie von KSB und Hitachi Energy in Halle. Die Warnstreiks sollen auch in den kommenden Tagen fortgesetzt werden. Die Gewerkschaft fordert unter anderem Lohnerhöhungen von 7% über 12 Monate. Die regionalen Arbeitgeberverbände bieten bislang ein Plus von 3,6% in 2 Stufen. Der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall Wolf bezeichnete die Gewerkschaftsforderungen im Deutschlandfunk vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftslage als völlig aus der Zeit gefallen. Die Ukraine und Südkorea wollen mit einer gemeinsamen Reaktion der russisch-nordkoreanischen Militärkooperation entgegentreten. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj nach einem Telefonat mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Yoon mitteilte, sollen unter anderem Geheimdienstinformationen und Expertenkenntnisse ausgetauscht werden. In Seoul hieß es, Selenskyj und Yoon hätten die Stationierung nordkoreanischer Soldaten in Russland sowie die Waffenlieferungen deutlich verurteilt. Laut dem US-Verteidigungsministerium befinden sich schätzungsweise 10.000 nordkoreanische Soldaten in Russland. Sie sollen wahrscheinlich die russischen Streitkräfte in der Nähe der Ukraine verstärken. Die nordkoreanische Außenministerin Choe Son-hee hält sich derzeit zu einem Besuch in Russland auf. Ein Kreml-Sprecher erklärte, Präsident Putin werde sie nicht treffen. Die russische Armee hat im Angriffskrieg gegen die Ukraine weitere Geländegewinne gemeldet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau berichtet, nahm das Militär die Stadt Selilowe in der Region Donetsk ein. Dort befindet sich das letzte Kohlebergwerk in Donetsk, das bislang noch unter ukrainischer Kontrolle war. Laut der Agentur TASS nahmen russische Truppen zudem 3 Ortschaften in der Nähe ein. Der ukrainische Generalmajor Marchenko sagte in einem Interview, es sei kein Geheimnis, dass die Front im Westen der Region Donetsk zusammengebrochen sei. Er verwies auf das Fehlen von Munition und Waffen, zudem mangele es an Soldaten. Nach der Hinrichtung des Deutsch-Iraners Jamshid Shammat im Iran hat die Bundesregierung erste diplomatische Konsequenzen gezogen. Das Auswärtige Amt bestellte den iranischen Geschäftsträger ein. Man habe scharfen Protest gegen das Vorgehen des iranischen Regimes übermittelt und behalte sich weitere Maßnahmen vor. Der EU-Außenbeauftragte Borrell verurteilte die Hinrichtung als Verstoß gegen das Recht auf Leben und eine ultimative Verweigerung menschlicher Würde. Irans Außenminister Araghchi entgegnete, ein deutscher Pass biete niemandem Straffreiheit, auch keinem terroristischen Verbrecher. Er bestellte seinerseits den deutschen Botschafter ein, der inzwischen nach Berlin zurückbeordert wurde. Irans Justiz hatte Shammats Hinrichtung gestern bekannt gegeben. Er war im Frühjahr 2023 nach Terrorvorwürfen zum Tode verurteilt worden. Angehörige und Menschenrechtler wiesen die Anschuldigungen gegen ihn zurück. Der Iran will angesichts wachsender militärischer Spannungen in der Region den Verteidigungsetat drastisch erhöhen. Eine Regierungssprecherin kündigte für das nächste Haushaltsjahr, das Ende März beginnt, eine Anhebung um 200% an. Details nannte sie nicht. Der Iran verfügt mit mehr als 600.000 aktiven Soldaten und rund 350.000 Reservisten über eine der größten Armeen im Nahen Osten. Das Land leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise, hohe Inflation und fehlenden Perspektiven für junge Menschen. Israels Armee hat ihren Kampf gegen die militante islamistische Hisbollah-Miliz ausgeweitet. Nach Angaben libanesischer Medien sind im Süden des Libanons israelische Panzer mehrere Kilometer weit auf libanesisches Gebiet vorgedrungen. Es soll sich dabei um den weitesten Vorstoß seit Beginn des Bodeneinsatzes Ende September handeln. Bei Luftangriffen auf Stellungen der Hisbollah im Osten des Landes sind laut libanesischem Gesundheitsministerium innerhalb von 24 Stunden mindestens 60 Menschen getötet worden. In der verarmten Region ist die vom Iran unterstützte Miliz besonders stark vertreten. Auch aus dem Norden Gazas wurden zahlreiche Tote infolge eines israelischen Luftschlags gemeldet. Lokalen Medien zufolge ist ein mehrstöckiges Wohnhaus in der Stadt Beit Lahia getroffen worden. Das von der Terrororganisation Hamas kontrollierte Medienbüro spricht von 93 Todesopfern. Zuvor war von über 60 Toten die Rede gewesen. Zum Auftakt seiner dreitägigen Griechenlandreise hat Bundespräsident Steinmeier in Thessaloniki die Baustelle eines künftigen Holocaust-Museums besucht. Steinmeier rief dazu auf, bei der Erinnerung an die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg auch die vielen kleineren Orte einzubeziehen. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Thessalonikis, Saltiel, sagte, das Museum solle zum leuchtenden Symbol gegen Rassismus und Antisemitismus werden. Bundespräsident Steinmeier wurde von seiner griechischen Kollegin Sakellaropoulou begleitet. Vor dem Krieg zählte die jüdische Gemeinde in Griechenland rund 80.000 Mitglieder, davon lebten etwa 50.000 in Thessaloniki. Ab 1943 wurden sie vorwiegend in das Vernichtungslager Auschwitz im besetzten Polen deportiert und dort ermordet. Wegen Verstrickungen in die DDR-Zwangsarbeitsgeschichte will die schwedische Möbelhauskette IKEA 6 Millionen Euro in einen geplanten Härtefallfonds für die Opfer der SED-Diktatur einzahlen. Hintergrund sind Tätigkeiten von Strafgefangenen und politischen Häftlingen in der DDR für den Möbelhauskonzern in den 1980er Jahren. Der bundesweite Härtefallfonds soll Opfer der SED-Diktatur bei wirtschaftlichen Notlagen unbürokratisch unterstützen. Über die Einrichtung dieses Fonds entscheidet der Bundestag in den nächsten Wochen. Zu den Opfern der SED-Diktatur gehörten politische Häftlinge, die in den DDR-Gefängnissen zu Zwangsarbeit verpflichtet wurden. Und hier noch einmal die Übersicht. Die FDP fordert die Ampelkoalition zu einer Richtungsentscheidung in der Wirtschaftspolitik auf. Audi beendet seine Autoproduktion in Brüssel. Die Ukraine vereinbart einen engeren Austausch mit Südkorea als Gegengewicht zur Militärkooperation zwischen Russland und Nordkorea. Das Wetter. In der Nacht in der Nordhälfte bedeckt und vereinzelt Regen, in der Südhälfte zunehmend Nebel, nur in Kammlagen des Berglandes und in den Alpen teils klar. Tiefstwerte 13 bis 5 Grad. Morgen im Norden vereinzelt Regen oder Sprühregen, sonst verbreitet zäher Nebel oder Hochnebel. Nachmittags im Westen und Südwesten Auflockerungen 10 bis 17 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag im Norden teils stark, teils locker bewölkt. Im Rest des Landes nur langsame Auflösung von Nebelfeldern. Im Westen und Südwesten auch sonnig. 11 bis 17 Grad. Das waren die Nachrichten.
Mehr Informationen in unserer Nachrichten-App und in der Deutschlandfunk-App.